Auslegungssache. Der CT-Datenschutz-Podcast.
Herzlich willkommen zur Auslegungssache, dem CT-Datenschutz-Podcast. Heute bereits mit der Episode 6. Wir haben also schon fast 3 Monate hinter uns mit unserer kleinen Pause über Weihnachten. Und haben zwei Mitglied verloren mit Nikolas, aber dafür haben wir stets hochkarätige Gäste, auch heute wieder, dazu gleich mehr. Zu meiner Linken sitzt, wie immer, Jörg Heidrich. Jörg, wer bist du?
Ich bin Jörg Heidrich und ich bin Justiziar und Datenschutzbeauftragter hier im Hause Heise.
Genau, zum Hause Heise vielleicht mal ganz kurz, weil wir das gar nicht so kommuniziert haben. Wir nehmen hier auf in einem quadratischen Raum, verhängt von schwarzen Vorhängen. Und die Regie sitzt auf der anderen Seite des Vorhangs. Wir sehen uns also hier nur gegenseitig wieder, wie man das auf dem Foto auf der Homepage auch sehen kann. Und apropos Homepage, weil ich die letzten paar Male auch nicht erwähnt habe, wir haben für den Podcast eine eigene Homepage. Die erreicht ihr mit der Shorturl ct.de/Auslegungssache. Und ihr erreicht uns auch unter der Mailadresse auslegungssache@ct.de, wenn es Fragen gibt zu dem, was wir hier so fabrizieren und erzählen. Wir haben heute einen. Ach so, vielleicht sollte ich mich noch kurz vorstellen.
Ja, mein Name, stell dich da bitte
vor. Das ist ja heute sogar relevanter als sonst. Mein Name ist Holger Bleich. Ich bin Redakteur bei CT, schreibe da und über Rechtsthemen und insbesondere, darauf werden wir heute ein bisschen abstellen, bin ich auch Mitglied und leite auch ein wenig das Investigativteam der Zeitschrift CT. Und deswegen, und wir leiten jetzt gleich zum Schwerpunkt um. Wir werden uns heute mal ein bisschen mehr dem Big Picture widmen, mal abseits von der DSGVO und von dem kleinen Hickhack mit Schadensersatz und Bußgeldern, den wir uns sonst so kümmern. Und gehen heute in Richtung Privatsphäre und das, was der Staat tut oder tun möchte, um unsere Privatsphäre zu unterminieren. Es geht nämlich um eine Verfassungsbeschwerde gegen das seit 2006 in Kraft getretene BND-Gesetz. Dazu haben wir uns einen sehr hochkarätigen Gast eingeladen und ich freue mich wirklich sehr, dass er da ist. Ulf Burmeier ist bei uns.
Herzlich willkommen, Ulf. Hallo.
Hallo, Ulf.
Ja, moin. Moin nach Hannover.
Die Leitung steht.
Vielen Dank
noch
für die Einladung.
Super, dass die Leitung noch steht. Wir hatten jetzt im Vorfeld leichte technische Probleme, die scheinen behoben zu sein. Das ist sehr schön. Ulf ist unter anderem Richter, ist im Moment aber nicht als Richter tätig. Was machst du im Moment gerade, Ulf?
Ich bin zurzeit Abgeordnet an die Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung. Das ist quasi das Berliner Justizministerium. Mhm. Und ich bin dort Projektleiter für das Funkzellenabfragen-Transparenzsystem, kurz FTS. Das heißt, wir versuchen, mehr Transparenz zu schaffen bei Ermittlungsmaßnahmen wie insbesondere der Funkzellenabfrage.
Auch im weitesten Sinne ein Datenschutzthema, ne, würde ich sagen.
Zumindest absolut,
ja. Ein Privacy-Thema. Aber Ulf, du bist nicht nur in Berlin angestellt, sondern du bist eines von beiden Mitgliedern, kann man wohl sagen, eines der erfolgreichsten Podcasts im Moment in Deutschland, nämlich der Lage der Nation.
Zusammen mit Philipp Banse. Genau. Einmal in der Woche normalerweise nehmen wir einen Politik-Podcast gemeinsam auf.
Den ich leidenschaftlich gerne höre. Und ihr seid ja auch öfter mal auf Tour, jetzt wart ihr gerade wieder in Hannover. Auch da, hat mich sehr gefreut. Und da hast du uns auch besucht bei der Gelegenheit. Und,
genau, deswegen das war sehr schön. Holger und sein Team haben Philipp und mich in den Räumen vom Heise Verlag willkommen geheißen und ein bisschen rumgeführt. Und deswegen kann ich mir diesen Raum, in dem Jörg und Holger jetzt gerade sitzen, mit den vielen schwarzen Vorgängen auch vorstellen.
Genau. Ich muss dich korrigieren, es sind keine schwarzen Vorgänge, sondern schwarze Vorhänge hier. Schwarze
Vorgänge gesagt?
Durchaus auch.
Ich sag mal, die Leitung ist schuld.
Du kannst dir auch vorstellen, da wir so Lautsprecher über uns haben, schwebst du über uns wie Gott im Moment. Also das ist sehr merkwürdig. Du kommst gerade aus der Decke quasi.
Okay, die Stimme aus dem Off.
Aber Ulf, du bist heute nicht in deiner Eigenschaft als Podcaster hier. Sondern du hast ja noch, sagen wir mal, eine Nebentätigkeit, die aber kann ich mir vorstellen, ich weiß sowieso nicht, wie du das alles zeitlich hinkriegst, aber wahrscheinlich schon einen ziemlich großen Teil deines täglichen Zeitbudgets in Anspruch nimmst, nämlich du bist Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Erklären uns doch mal kurz, was die Gesellschaft der Freiheitsrechte ist und was ihr so treibt.
Ja, die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist ein gemeinnütziger Verein, 2015 gegründet hier in Berlin, und er hat sich zur Aufgabe gemacht, quasi das Grundgesetz zu schützen vor Angriffen, insbesondere durch staatliche Stellen. Und deswegen beschreiben wir uns immer so mit einem Augenzwinkern als die Rechtsschutzversicherung für das Grundgesetz. Die Idee dahinter ist, dass sich Grundrechte eben nicht von alleine verteidigen, sondern man muss sie insbesondere vor Gericht schützen. In vielen Fällen bedeutet das, dass man zum Bundesverfassungsgericht gehen muss. Und das ist einfach juristisch sehr, sehr schwierig. Selbst gute Juristinnen und Juristen machen das einfach nur selten. Und deswegen haben wir quasi gesagt, es braucht eine Spezial-NGO, eine Spezial-Bürgerrechtsorganisation, die insbesondere zum Bundesverfassungsgericht geht, aber die auch vor anderen Gerichten für Grundrechte kämpft. Und deswegen haben wir die GFF gegründet. Wie gesagt, 2015 war das. Und inzwischen wächst die auch, wie ich finde, sehr erfreulich. Also wir sind jetzt so ein Team von etwa 12 Leuten im Büro, davon 3 Juristinnen und Juristen im Legal-Team und der Rest Praktikanten, Referendare, das Büroteam, Kommunikation, und Malte Spitz, den kennt vielleicht der ein oder andere, ist bei uns quasi der Secretary General, also der Mann, der im Büro den Laden schmeißt.
Mhm. Wie finanziert ihr euch denn?
Wir sind fast ausschließlich spendenfinanziert. Also wir haben jetzt so in der Startphase noch Förderungen zum Beispiel von der Open Society Foundation oder von der Omidia Foundation, Luminate und so, von der Bewegungsstiftung auch ganz wichtig. Hatten wir, wie gesagt, so Anschubfinanzierung, aber so rund 70% unseres Budgets stammen inzwischen schon von Einzelspenden und vor allem auch von Fördermitgliedern. Das ist ehrlich gesagt für uns so die charmanteste Finanzierungsquelle, wenn Menschen quasi sagen, auf dauerhaft, wenn Menschen sagen, ich unterstütze dieses Projekt GFF dauerhaft, indem sie sagen, ich beteilige mich daran mit einem Jahresbeitrag. Das fängt übrigens für Menschen, die noch in Ausbildung sind, also Studierende zum Beispiel, schon bei 3 Euro im Monat an. Das heißt, es ist nicht teuer, und wir haben inzwischen fast 2000 Menschen gewonnen,
oh, super,
die uns regelmäßig unterstützen. Und das ist vor allem deswegen so wichtig, weil wir eben nicht nur eine gute NGO sein wollen, die was quasi in der Sache bewirkt, sondern wir haben uns außerdem so das Ziel gesetzt, ein sehr, sehr guter Arbeitgeber zu sein. Das ist uns persönlich, also dem Gründerteam, sehr, sehr wichtig. Und deswegen wollen wir versuchen, eben Menschen nicht aus Spenden zu bezahlen, ne? Also Arbeitsverträge nicht mit Spenden zu bezahlen, weil man da ja nie so richtig weiß, wie sich die Spenden weiterentwickeln, sondern aus Fördermitgliedschaften. Deswegen ist es für uns so sehr wichtig, wenn es irgendwie geht, Menschen zu bewegen, sich eben als Fördermitglieder zu beteiligen. Denn dann haben wir, wenn sie jetzt nicht gerade kündigen, ja, regelmäßige Einkünfte. Und mit diesem Geld kann man dann auch guten Gewissens Arbeitsverträge schließen.
Mhm. Ich muss, glaube ich, der Fairness, der Offenheit disclaimern, dass ich auch Fördermitglied bin und das sehr empfehlen kann nebenbei.
Vielen Dank, Jörg. Ich wusste das noch gar nicht, aber vielen Dank.
Jetzt nicht Fishing for Compliments, aber ich denke, das sollten wir sagen.
Ja, naja, das gehört dazu.
Ulf, was begegnest du denn Menschen, die jetzt gerade im Vorfeld der Beschwerde, auf die wir gleich kommen, euch ja versucht haben, meiner Ansicht nach ein bisschen zu diskreditieren, als Prozesshandeln? Also, weil eure ureigene Aufgabe, die ihr euch selber gestellt habt, ist ja im Grunde genommen alles, was wo ihr Probleme seht an neuer Gesetzgebung hinsichtlich Bürgerrechte, irgendwie möglichst vom Markt zu klagen. Ne? Also Der Schwerpunkt ist ja tatsächlich Prozessführung. Ne?
Genau, das ist der Plan. Also der Hintergrund ist, dass wir einfach auch den vielen anderen Organisationen, die es schon gibt und gab in Deutschland, keine Konkurrenz machen wollen. Also wir schließen uns häufig mit einer anderen Organisation auch zusammen, gehen dann gemeinsam vor. Und wir hatten nur den Eindruck, diese besonders professionelle Prozessführung gab es jedenfalls in Deutschland noch nicht. Also es gibt die im Umwelt, jedenfalls nicht im Bereich Bürgerrecht. Ja, also im Umweltbereich gibt es sie ja schon länger, Deutsche Umwelthilfe, Greenpeace und so. Die klagen ja schon
die
länger.
Die ja auch als Prozesshandels diskreditiert werden.
Auch, genau. Und dann gibt es natürlich zum Beispiel das ECCHR, European Center for Constitutional and Human Rights. Die konzentrieren sich aber auf Auslandsthemen. Und so Bürgerrechtslitigation in Deutschland gab es bislang in der Professionalisierung jedenfalls noch nicht. Also es gab natürlich Leute, die das so in ihrer Freizeit gemacht haben. Ja, Gerhard Baum, Burkhard Hirsch, die Altliberalen, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und so. Und in deren Tradition sehen wir uns auch. Und da gibt es auch personelle Verknüpfungen. Also jemand aus dem Team zum Beispiel von Gerhard Baum gehört auch mit zu den Gründern der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und wir wir sehen diese Bezeichnung als Prozesshansel, ehrlich gesagt, als große Ehre. Ja, ich habe da auch getwittert, proud to be Prozesshansel. Denn genau das ist, ehrlich gesagt, unsere Mission. Wir wollen zu Gericht gehen und wenn das jemanden ärgert und uns jemand als Prozesshansel bezeichnet, dann würde ich ehrlich gesagt sagen, dann haben wir unsere Mission erfüllt. Ja, dann haben wir Leute nämlich geärgert und in diesem Fall ging es nämlich um Geheimdienstler, die sich ungern in die Karten schauen lassen. Und genau das darf nicht sein. In einer Demokratie kann es keine Exekutive geben, keine Behörde geben, die nicht kontrolliert wird von irgendwem. Ja, das, man kann dann darüber streiten, wie das im Detail aussehen muss, diese Kontrolle, und wer das machen muss und unter welchen Voraussetzungen und so. Aber unkontrollierte Exekutive ist einfach aus meiner Sicht in einem Rechtsstaat völlig undenkbar. Und wenn jemand aus dieser Szene uns als Prozesshanseln bezeichnet, dann würde ich für uns in Anspruch nehmen, haben wir alles richtig gemacht.
Ein Ritterschlag.
Genau.
Sag mal, was macht ihr denn sonst so oder beziehungsweise wie viele Verfahren habt ihr denn im Moment parallel laufen? Weil das ist ja schon eine ganze Reihe, ne? Die da jetzt. Geht ihr immer vor das Verfassungsgericht oder geht ihr auch vor andere Gerichte?
Nein, nicht nur. Wir haben angefangen mit Verfassungsbeschwerden direkt zum Bundesverfassungsgericht. Die erste war ja zum Beispiel gegen das G10. Die haben wir mit Amnesty International zusammen erhoben. Und dann haben wir die Datenhehlerei-Verfassungsbeschwerde erhoben, wo ja auch die, Menschen von Heise dran beteiligt waren. Ich war meine, oder vielleicht auch
ja, dazu, Verlag da, sogar. Ne? Vielleicht ein ganz kurzer Einwurf. Ja? Dazu noch ein kleiner Transparenzhinweis, weil an der Verfassungsbeschwerde bin ich auch als Beschwerdeführer beteiligt. Gegen, ja, die Daten,
stimmt.
Gegen den.
Stimmt, du bist dabei, ne?
Genau, ich bin dabei, richtig. Ja. Und das ist, war halt auch aufgrund einer Investigativrecherche. Es war ja auch damals so, dass ihr einfach Journalisten gesucht habt, die konkrete Fälle haben und davon betroffen sind. Und das war mir eine große Ehre und ein großes Vergnügen, da beteiligt zu sein, wobei wir ja noch kein Ergebnis haben.
Prozesshandel,
richtig.
Ich bin auch Prozesshandel, ich stehe dazu.
Klar. Ich hey, Quatsch.
Sehr schön.
Ja, und gut, jetzt seid ihr zusammen mit einigen anderen Organisationen wieder einmal vor das Bundesverfassungsgericht getreten. Vielleicht kannst du mal ganz kurz umreißen, um was es bei der aktuellen Verfassungsbeschwerde, die jetzt am 14. und 15. Januar ja auch mündlich verhandelt wurde vom Bundesverfassungsgericht, geht.
Ja, es geht um ein Verfahren, das im Grunde entstanden ist so im Kielwasser der Enthüllungen von Edward Snowden. Ja, Edward Snowden hat ja insbesondere öffentlich gemacht, wie amerikanische und britische Geheimdienste das Internet überwachen. Und daraufhin gab es im Bundestag den sogenannten NSA-Untersuchungsausschuss. Und dabei kam sehr schnell zutage, dass eben nicht nur die NSA und GCHQ, der britische Geheimdienst, das Internet durchforsten, sondern dass auch der BND bei diesem Spiel gerne mitspielen möchte. Und dafür gab es allerdings bis vor kurzem gar keine Rechtsgrundlage. Und daraufhin hat der NSA-Untersuchungsausschuss diese Machenschaften genau dokumentiert. Und die Reaktion auf dieses illegale Treiben war allerdings dann nicht etwa, dass man das dem BND verboten hätte, sondern die damalige Große Koalition hat sich 2016 entschieden, im Wesentlichen dem BND einen Blankoscheck auszustellen, damit er diese Internetüberwachung weiter fortsetzen kann. Und das ist dann in das BND Gesetz eingeflossen, Holger, das du eben schon angesprochen hast. Und da sind Rechtsgrundlagen geschaffen worden, die allerdings jedenfalls aus Sicht der Gesellschaft für Freiheitsrechte in ganz vielen vielerlei Hinsicht nicht den Anforderungen des Grundgesetzes entsprechen, soweit es um Eingriffe in das Telekommunikationsgeheimnis geht. Und deswegen haben wir dieses novellierte BND-Gesetz angegriffen mit einer Verfassungsbeschwerde, wobei wir in diesem Fall konkret bedeutet, dass die GFF das Verfahren koordiniert und auch weitgehend finanziert hat. Und als Beschwerdeführer haben wir eine Reihe ausländischer Journalistinnen und Journalisten gewonnen und auch die Organisation Reporter ohne Grenzen. Das heißt, die GFF ist selber nicht Beschwerdeführerin, aber steht quasi hinter dem Verfahren und hat es geplant und finanziert weitgehend.
Ja, ich habe auch gesehen, dass Netzwerk Recherche auch Teil der Organisation ist. Das freut mich sehr, weil da bin ich wiederum Mitglied.
Ah, ich kann euch kurz erklären, wer das ist, wissen wahrscheinlich nicht.
Netzwerk Recherche ist ein Journalistenverbund quasi, der auch einen sehr tollen Jahreskongress. Das ist, glaube ich, der Schwerpunkt der Arbeit neben der laufenden Organisation organisiert, wo es darum geht, wie vernünftige und gute investigative Recherche organisiert werden kann und wie man Fortbildung dahingehend organisiert. Ja, wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was denn tatsächlich ans Licht gekommen ist, damit wir wissen, wovon wir reden. Also du hast gesagt, der BND möchte mitspielen. Ne? Und es gab ja, im Vorfeld eurer Beschwerde auch schon ein anderes Verfahren vom Bundesverwaltungsgericht. Denn es geht, da ging es im Schwerpunkt darum, dass der BND am größten deutschen oder sogar am größten europäischen Internetknoten DZIX schnorchelt. Und in dem Zuge, im Zuge dieses Verfahrens ist ja auch ein bisschen rausgekommen, wie das eigentlich vonstatten geht. Also man muss sich das, oder vielleicht Ulf, willst du es erklären? Du hast es dir ja auch in der mündlichen Verhandlung nochmal erklären lassen. Wie genau geht denn der BND vor, um so großflächig Daten abzusaugen?
Also es geht im Prinzip um etwas, was man vielleicht bildhaft so ein bisschen als Schleppnetzfahndung beschreiben könnte. Der BND lässt sich von bestimmten Infrastrukturbetreibern, in Deutschland vor allem dem DKIX, quasi komplette Internetleitungen kopieren. Ja, das heißt, das kann man sich so ein bisschen so vorstellen, dass da eine Art Y-Weiche eingebaut wird an eine Glasfaserleitung typischerweise. Und das eine Ende des Ys oben geht seinen ganz normalen Weg und das andere Ende wird an den BND geleitet. Das heißt also, es geht dabei nicht, und das ist der zentrale Punkt, um die gezielte Überwachung von irgendwelchen Menschen, von denen man sich Böses vermutet oder von denen man Böses vermutet, sondern es geht um die Überwachung des kompletten Internetverkehrs. Das heißt, ganze Internetleitungen werden kopiert und an den BND ausgeleitet. Wobei man sagen muss, der größte Teil dieser Überwachung betrifft gar keine landgebundenen Strecken, sondern Satellitenleitungen. Das heißt also, der BND betreibt auch große Abhörstationen, wo er Satellitenstrecken mitschneidet. Da kann er natürlich nur den sogenannten Downlink erfassen, also vom Satelliten zur Erde, während die Erdfunkstellen irgendwo anders stehen. Das kann er nicht mitschneiden. Aber da erhebt der BND wohl auch sogar den größten Teil des Datenverkehrs. So jedenfalls wurde es in der mündlichen Verhandlung dargestellt. Und dieser Datenverkehr wird dann irgendwie weiterverarbeitet. Wie das ganz genau passiert, weiß niemand so recht außerhalb des BND. Aber immerhin ist in der mündlichen Verhandlung einiges davon deutlich geworden. Zentral ist, dass der BND jedenfalls normalerweise in diesen Datenstrom nicht einfach so reinschauen darf, sondern nur mit Hilfe von Suchbegriffen, den sogenannten Selektoren. Ja, das heißt also, diese Ausleitung von Internetstrecken wird angeordnet, dann kommen die Daten beim BND an und dann durchsucht er die mit Selektoren. Und bestimmte Inhalte dieses Datenstroms fallen dann quasi auf, ja, und werden dann vom BND weiterverarbeitet. Das ist so das Grundprinzip dieser Internetüberwachung. Und das Ganze nennt sich strategische Telekommunikationsüberwachung. Wobei strategisch in diesem Fall quasi bedeutet nicht zielgerichtet, sondern strategisch im Sinne von, wie gesagt, Schleppnetz oder Schrotschuss oder wie man das verstehen will.
Also um es nochmal deutlich zu machen, weil ihr ja auch sagt, diese strategische Telekommunikationsüberwachung passiert anlasslos. Also wir haben im Grunde genommen hier so einen ähnlichen Fall auch wie bei der Vorratsdatenspeicherung, die ja auch anlasslos passieren soll, im Moment ausgesetzt ist. Es gibt Anordnungen und es gibt dann Ausleitungen und es gibt Selektoren. Man könnte ja auch sagen, wenn es Anordnungen gibt, die dann vielleicht zeitlich begrenzt sind oder so, auf einen bestimmten Verdacht hin, ist es dann überhaupt anlasslos?
Das ist natürlich ein bisschen eine Frage der Definition, ja. Wir wissen ja nicht, was in diesen Anordnungen steht, das ist alles top secret. Nach allem, was man so hört und auch in dieser mündlichen Verhandlung hören konnte, steht da im Prinzip nur drin, zur Aufklärung der Lage in der Region Nahost hätten wir gerne mal folgende Leitung. Ja, mit anderen Worten, diese Anordnungen sind so vage und pauschal, wie man sie sich überhaupt nur vorstellen kann. Was aber wiederum auch korrespondiert mit dem Aufgabenprofil des BND, denn der ist ja eigentlich dafür zuständig, nicht etwa Terror abzuwehren. Ja, das ist quasi so eine Art Nebeneffekt, sondern eigentlich ist die Aufgabe des BND, die Bundesregierung mit Informationen zu versorgen für ihre Außenpolitik. Das ist die ursprüngliche Hauptaufgabe. Und da sind jetzt in den letzten Jahren auch so gefahrenabwehrrechtliche Nebenaufgaben mit reingerutscht, die teilweise sogar interessante Fragen der Gesetzgebungskompetenz aufwerfen. Also zum Beispiel soll der BND jetzt ja seit der Novelle 2016 auch Daten erheben, die zum Zwecke des Schutzes der inneren Sicherheit, ja, was nun klassischerweise eigentlich Aufgabe der Länder ist in Deutschland, sodass man sich fragen kann, inwieweit das BND-Gesetz insoweit überhaupt kompetenzgemäß erlassen worden ist. Also letztlich sagten oder will natürlich niemand so recht, dass der BND solche Daten nicht mehr erheben und an die Länderpolizeien weitergeben kann. Aber es ist ein bisschen problematisch, ob der Bund das überhaupt ins Gesetz schreiben durfte. Denn die Gesetzgebungskompetenz, auf die sich das BND stützt, sind die sogenannten auswärtigen Angelegenheiten, ja, was eigentlich der diplomatische Dienst ist. Also nach dieser Konstruktion ist der BND so eine Art verlängerter Arm der Bundesregierung und des Auswärtigen Amts, ja. Und soll die eigentlich nur mit Informationen beschaffen. Da gibt es also so eine Reihe von spannenden Grenzbereichen, wo die Dinge dann auch so ein bisschen zweifelhaft werden.
Ja. Nur mal so zum Verständnis, weiß man, ich meine, ich hätte mal irgendwie so eine Liste gelesen, weiß man, was das so für Selektoren sind? Mussten die da ein bisschen die Hosen runterlassen?
Nee. Das ist also quasi aus einer rechtlichen Perspektive auch das wirklich Spannende. Also zu den Selektoren ist nur bekannt geworden im Kontext dieses Verfahrens, dass es eine sechsstellige Anzahl ist. Also zwischen 100.000 und knapp 1 Million Selektoren sind es. Welche das sind, weiß man nicht. Und wir haben in der Verhandlung in Karlsruhe auch sehr deutlich den Eindruck gewonnen, dass das eigentlich quasi so das Hauptbetriebsgeheimnis des BND ist. Also wie gesagt, diese Anordnungen sind weitgehend inhaltslos. Die werden zwar auch mit extremem Aufwand geheim gehalten, aber nach allem, was man so erfährt, steht da eigentlich nichts Spannendes drin. Sondern das Spannende sind diese Selektoren. Und das ist auch deswegen so interessant, weil die niemand prüft außerhalb des BND. Also es wird ja dann immer ins Feld geführt, es gäbe so eine umfangreiche Geheimdienstkontrolle, aber die erstreckt sich eben gerade nicht auf die Selektoren. Und da kann der BND weitgehend schalten und walten. Und das ist deswegen so spannend, weil ja bei einer normalen, zielgerichteten Telekommunikationsüberwachung immer irgendein Beschluss gefasst wird. Typischerweise ein richterlicher Beschluss.
Und die ist ja auch dann konkret anlassbezogen, ne?
Die ist dann konkret anlassbezogen und dann steht da natürlich auch drin, welcher Anschluss zum Beispiel überwacht werden muss und so, ne? Aber vor allem steht dann da auch irgendeine Begründung drin. Also warum jetzt dieser Anschluss oder diese Beschuldigte überwacht werden muss. Und das funktionale Äquivalent, ja quasi der Parallelfall zu dieser Begründung, warum muss jetzt dieser Anschluss belauscht werden, ist im Bereich der strategischen Telekommunikationsüberwachung, wo ja die ganze Leitung überwacht wird, eigentlich der Selektor. Ja, also die Selektoren sind quasi das, was funktional entspricht der richterlichen Anordnung bei einer zielgerichteten Telekommunikationsüberwachung. Und genau diese Selektoren bestimmt der BND ganz alleine und muss da auch nichts begründen, nichts und überhaupt nichts dokumentieren. Und das scheint mir so, um mal vorzugreifen auf unsere eigentliche Diskussion der Verhandlung in Karlsruhe, scheint das so, wie soll ich sagen, die zentrale Stellschraube zu sein. Wir kommen vielleicht gleich an Fragen, die da in Karlsruhe erörtert worden sind, aber aus meiner Sicht ist einer der zentralen Prüfsteine, mit denen man hinterher diese Entscheidung wird messen können und müssen, ob das Bundesverfassungsgericht eine sinnvolle Kontrolle der Selektoren vorsehen wird. Also wenn der BND die weiter alleine festlegen kann, dann wird man weiter davon sprechen müssen, dass die strategische Telekommunikationsüberwachung weiterhin im Prinzip unkontrolliert bleibt.
Ja. Und die Selektoren, das wird sowas sein wie Namen, Bombe, was weiß ich was.
Also der BND schreibt in seiner Erwiderung auf die Verfassungsbeschwerde, dass man landläufig davon ausgehe, dass es so Begriffe sind wie Bombe oder Gift oder Terrorist oder so, aber dass das nicht der Realität entspreche, weil diese Begriffe zu unspezifisch seien. Mit anderen Worten, mit Bombe würde man einfach zu viele False Positives erreichen, also zu viele Treffer, die dann letztlich gar keine Treffer sind. Was es genau ist, weiß man nicht, aber vielleicht kommen wir da einfach später noch zu. Ja. Wir sind ja noch so ein bisschen in der Anmod eigentlich, oder?
Ja.
Ich weiß, wie will ich jetzt nicht euer Pet zerschießen, indem ich zu viel von vornherein schildere.
Strukturen sind Schall und Rauch. Ich möchte das nochmal ganz kurz klarziehen. Also der BND darf Daten ausleiten, beispielsweise an Internetknoten oder vielleicht an Leitungen oder Satelliten gestützt, wie auch immer. Das heißt für mich als Bürger oder auch als insbesondere, da kommen wir ja gleich noch drauf, als ich ja auch Berufsgeheimnisträger, heißt das für mich in der Konsequenz, ich kann mir nicht sicher sein, ob nicht gerade irgendein Selektor auf mich angesetzt ist, beispielsweise, und meine Kommunikation mitschneidet und archiviert. Das heißt also auch, wenn ich jetzt zum Beispiel im Rahmen von Recherchen, wie auch immer, mit US-amerikanischen Medien telefoniere oder maile oder so, kann ich mir nicht sicher sein, dass diese Kommunikation nicht irgendwo auf einem BND-Server landet, gespeichert wird und irgendwann der Bundesregierung vorgelegt wird oder gegen mich verwendet wird oder wie auch immer. Sehe ich das richtig?
Ja, so ist das, genau.
Ihr habt ja auch eine bestimmte Auswahl an Personen getroffen, bewusst wahrscheinlich, die die Beschwerdeführer sind oder die haben sich an euch gewandt, wie auch immer. Was hat es denn damit auf sich? Warum sind gerade diese Beschwerdeführer besonders von den BND-Maßnahmen betroffen?
Ja, also das hat jetzt Hintergründe quasi so im Verfahren der Verfassungsbeschwerde. Man kann ja nicht einfach nur nach Karlsruhe laufen und sagen, dieses Gesetz ist verfassungswidrig. Das ist natürlich ein wichtiger Teil der Argumentation. Man muss vor allem darlegen, wieso man selber durch dieses Gesetz selbst unmittelbar und auch schon gegenwärtig betroffen ist. Mhm. Wieso das also eigene Rechte verletzt. Ne? Das ist so, wie soll ich sagen, so ein ganz zentrales Dogma des deutschen Rechts insbesondere oder insgesamt aber eben auch der Verfassungsbeschwerde, dass es immer um die Selbstbetroffenheit geht. Und das in der im Verfassungsprozessrecht bezeichnen wir das dann als die Beschwerdebefugnis. Und das ist auch einer der Gründe, glaube ich, warum es so viel Sinn macht, eine spezialisierte Organisation zu haben wie die GFF, weil wir dann eine unserer zentralen Aufgaben darin sehen, in einem solchen Verfahren, na, wenn wir wissen, da gibt es ein Gesetz, das wirft verfassungsrechtliche Probleme auf, möglichst ideale Beschwerdeführer zu finden. Also möglichst ideale Menschen, die darlegen können, diese Beschwerdebefugnis steht mir zu, weil dieses Gesetz mich in meinen Rechten betrifft. Und in Bezug auf das BND-Gesetz mussten wir deswegen Menschen finden, die von diesem BND-Gesetz, von dieser anlasslosen und nicht zielgerichteten Internetüberwachung persönlich betroffen sind. Und wir haben uns entschieden, dass wir dafür Menschen quasi auswählen, die bei der Presse arbeiten, im Ausland und regelmäßig aber investigativ arbeiten und dabei insbesondere auch eben mit Menschen arbeiten, für die sich möglicherweise auch der BND interessiert. Ne? Denn wir mussten ja darlegen können, obwohl wir diese Lektorenliste nicht kennen, weil die top secret ist, dass wir mit einiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass unsere Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer von diesen Selektoren erfasst werden. Ne? Also unsere Argumentation geht zwar dahin, dass schon das reine Mitschneiden der Leitung mit Daten von unseren Leuten in ihr Grundrecht der Telekommunikationsfreiheit eingreift, aber jedenfalls, wenn dieser Datenverkehr dann auch noch so auf so einen Selektor passt, jedenfalls dann ist eine Betroffenheit oder ist ein Eingriff in das Grundrecht anzunehmen, weil dann diese Daten ja quasi dem BND direkt unter die Nase gerieben werden. Ja. Genau. Und deswegen haben wir eben Leute gefunden, von denen man mit gutem Gründen annehmen kann, dass sie nicht nur auf Leitungen kommunizieren, die der BND anzapft, sondern dass sehr wahrscheinlich auch ihre Kommunikation auf Selektoren passt.
Ja. Nun habt ihr dann eine Beschwerde ausgearbeitet, formuliert und habt ihr dann eingereicht. Wann ging die Beschwerde ans Bundesverfassungsgericht? Weil, also die Verhandlung war jetzt die mündliche Verhandlung war am 15. Januar. Wie lange kann man sich so einen Prozess vorstellen, bis es dann zur Verhandlung kommt?
Also das ist ehrlich gesagt total unterschiedlich. Mhm. Diese Verfassungsbeschwerde haben wir Ende 2017 eingereicht, einfach weil da die Frist ablief. Es gibt da so eine einjährige Frist für die Verfassungsbeschwerde. Ah ja, okay. Und wir haben sie im Januar 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt mit einer großen Pressekonferenz in Berlin, gemeinsam eben mit unseren Projektpartnern, Reporter ohne Grenzen, Netzwerk Recherche und so, noch ein paar andere Journalistenverbände. Mhm. Und das heißt also, diese Verfassungsbeschwerde hat jetzt quasi 2 Jahre gebraucht bis zur mündlichen Verhandlung. Das würde ich denken, ist eher so ein typischer Zeitablauf. Also manchmal geht es ein bisschen schneller, manchmal dauert es aber auch noch länger, manchmal dauert es auch wesentlich länger. Also das ist beim Bundesverfassungsgericht einfach extrem schwer vorherzusehen. Wir haben durchaus Verfassungsbeschwerden früher eingereicht, über die noch nicht entschieden ist. Noch gar nicht, in keine Richtung.
Ja. Nun ist es ja so viel ich weiß, ist das nicht unbedingt üblich, dass solche Verfassungsbeschwerden dann auch mündlich verhandelt werden und dass sie dann gleich 2 Tage mündlich verhandelt werden, ist dann doch recht außergewöhnlich. Ne? Du hast an anderer Stelle schon davon erzählt, dass es durchaus auch anstrengend war. Dort, du warst ja selber auch vor Ort und warst vorne in der ersten Reihe gesessen, wie ich in der Tagesschau gesehen habe. Und erzähl doch mal, wie das so abläuft. Also ihr seid da dann morgens angekommen und wie lang ging so ein Verhandlungstag und wie gut vorbereitet war denn der Senat auf das, was er fragen wollte und was auf ihn zukommt jetzt?
Ja, also zunächst mal muss man vielleicht zwei Sätze dazu sagen, wie denn das eigentlich kam, dass ich jetzt da war. Ne? Also ich bin ja kein Anwalt, das heißt, ich vertrete auch niemanden von unseren Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern direkt. Aber es ist beim Bundesverfassungsgericht erfreulicherweise so, dass man da quasi eine Delegation benennen kann. Und ich war da quasi als Vorsitzender der GFF Teil dieser Delegation. Ansonsten bestand die noch aus Professor Dr. Matthias Becker. Das ist der Bevollmächtigte, den die GFF für dieses Verfahren ausgewählt hat. Und Dr. Bijan Mouini, das ist ein Mitglied des Legal Teams der Gesellschaft für Freiheitsrechte und der war eben auch Bevollmächtigter für Reporter ohne Grenzen in diesem Fall. Und dann war Christian Mier dabei, das ist der Geschäftsführer der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen und der war quasi in Vertretung für die Weltorganisation. Also Reporter ohne Grenzen, muss man sich vorstellen, hat so verschiedene Länderorganisationen und dann gibt es einen Dachverband, das ist das weltweite Netzwerk Reporters sans Frontières und die waren bei uns Beschwerdeführer. Und genau, und für die war Christian Mier da. Das heißt, wir hatten eine vierköpfige Delegation. Die saß dann im Saal des Bundesverfassungsgerichts quasi auf der linken Seite, direkt mit Blick auf die Bank der Richterinnen und Richter. Ja, und du hast mich gefragt, wie waren die vorbereitet? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr beeindruckt. Also die waren unglaublich tief im Stoff. Und zwar, soweit ich das einschätzen kann, wirklich alle haben sich sehr engagiert an der Diskussion beteiligt, an ganz viele Fragen gestellt und so. Und also ich war da außerordentlich glücklich zu sehen, wie tief die sich reingefräst hatten in diesen Verfahrensstoff. Man konnte auch so am Rande gerüchteweise vernehmen, dass Johannes Masing, der Berichterstatter, also der Richter, der quasi das Verfahren koordiniert, dass er ein über 600 Seiten starkes Rechtsgutachten geschrieben hat als Entscheidungsgrundlage für den Senat. Das ist bei ihm nicht so außergewöhnlich. Das hat er beim Verfahren über das BKA-Gesetz auch schon gemacht. Da soll das sogar 700 Seiten lang gewesen sein. Aber das zeigt schon, wie viel Denkarbeit jedenfalls Johannes Masing und seine Mitarbeitenden schon im Vorfeld in dieses Verfahren investiert haben. Und das freut uns natürlich sehr, dass wir da also ganz offensichtlich einen Finger in die Wunde gelegt haben mit unserem Verfahren. Und die Begründung dafür ist, glaube ich, dass die Bedeutung nochmal hinausweist über die Tätigkeit des Bundesnachrichtendienstes. Das ist jetzt quasi so der Anlass gewesen und der konkrete Verfahrensstoff. Aber rechtlich betrachtet steht noch deutlich mehr dahinter. Da geht es nämlich vor allem um die Frage, wie steht's denn eigentlich mit der Bindung deutscher Behörden an Grundrechte und quasi mit der Geltung der Grundrechte zugunsten von Menschen im Ausland?
Ja, da würde ich vielleicht nochmal ein Stück vorher ansetzen. Also euch geht's ja tatsächlich auch um die Grundrechte, insbesondere auch von Journalisten im Ausland und von besonders geschützten Berufen. Wenn ich das Ganze auch beim Einlesen richtig verstanden habe, wird ja erstmal alles abgeschnorchelt.
Genau.
Eine der Fragen, die ich mir immer stelle, auch natürlich aus technischer Sicht, wie zum Teufel kann man es denn dabei vermeiden, von ausländischen Geheimnisträgern mal abgesehen, denn auch inländische Geheimnisträger nicht zu erfassen, also Anwälte, Journalisten, Priester, you name it, Ärzte.
Weil wir ja ganz klar sagen müssen, ja. Der BND ist ein Auslandsnachrichtendienst und es ist ihm untersagt, Datenverkehre oder Telefonate, wie auch immer, von bundesdeutschen Bürgern und Bürgerinnen.
Ja, ich habe gelesen, natürlich würden sie das verhindern, gar kein Thema, aber das ist doch also aus meiner Sicht, aus meinem Technikverständnis, wie soll ich denn bitte wissen, dass die IP XY jetzt irgendwie gerade einem Anwalt zugeordnet ist zum Beispiel?
Ja, also sie behaupten ja, dass sie das relativ gut können. Da gibt es so einen mehrstufigen Filterprozess. Das wurde in der mündlichen Verhandlung relativ deutlich, dass man, also das kommt eben beim BND erstmal dieser Rohdatenstrom an, ja, ob nun aus dem D-Kix ausgeleitet oder von einem Satelliten abgeschnorchelt. Und dann wird er durch verschiedene Filter geschickt, durch das sogenannte DAFIS-System, was aber einfach nur Datenfiltersystem heißt. Und ja, da muss man sich dran gewöhnen, an diese etwas schrägen Akronyme im Geheimdienstmilieu. Jedenfalls wird er also durch dieses DAFIS geschickt und das DAFIS soll angeblich ausfiltern zunächst mal deutsche IP-Adressen. Ja, das soll inzwischen relativ zuverlässig funktionieren, dass man weiß, ob eine IP tatsächlich in Deutschland genutzt wird. Ist man klar, es gibt da natürlich immer noch Edge-Cases, wo das dann nicht funktioniert. Ja, wenn ich meinetwegen mit meinem Handy im Ausland mit einem deutschen Roaming unterwegs bin, dann läuft das über den APN in Deutschland. Dann habe ich eine deutsche IP in Schweden, ja, oder in den USA.
Oder aber gut, VPNs, ne? Ne?
Oder Stichwort VPNs, ne? Das ist dann schon so ein bisschen exotischer. Aber jedenfalls ist das mit den IPs, glaube ich, nicht ganz so einfach, wie der BN sich das vorstellt. Aber jedenfalls im Grundsatz sagen sie, filtern sie schon mal die deutschen IPs aus und dann filtern sie andere, quasi nach anderen objektiven Kriterien, die darauf schließen lassen, dass es sich um deutschen Datenverkehr handelt. Also DE-Domains zum Beispiel werden ausgefiltert und andere Top-Level-Domains, .Berlin, .Schule und was es da so alles geben mag. Aber selbstverständlich ist das, Jörg hat es eben angedeutet, ja nicht hundertprozentig zuverlässig. Und deswegen unterhält der BND nach eigenen Angaben, kann man alles nicht prüfen, noch eine sogenannte G10-Positivliste. Das ist eine Liste von quasi Metadaten oder von objektiven Kriterien, von denen Sie wissen, dass die auf eine Person in Deutschland hinweisen. Also beispielsweise ein Mensch mit einer Schweizer Handynummer, der aber in Deutschland lebt. Na, da sagt der BND, wenn wir das mitkriegen, dann setzen wir den auf die G10-Positivliste und in Zukunft wird er dann gleich formal rausgefiltert. Aber es bleiben dann nach diesem ganzen Gefilter immerhin noch und nach der Anwendung der Selektoren irgendwie 154.000 Nachrichten pro Tag über. Ja, 154.000.
Haben die das so bestätigt? Ja?
Das haben die so bestätigt. Krass. Und diese 154.000 Nachrichten, die jetzt erstmal durch Selektoren getriggert werden, von denen werden dann manuell gut 200 ausgesucht und die generieren dann wirklich Meldungen. Und in diesem manuellen Filterverfahren, so jedenfalls der BND, wird dann sowas geprüft, wie ist das jetzt ein Berufsgeheimnisträger oder ist das vielleicht dann doch noch ein Deutscher gewesen oder. Also da ist es ist dann tatsächlich im Wesentlichen noch ein manueller Filtervorgang. Ne? Muss man sich mal vorstellen, jeden Tag von 154.000 auf 220, glaube ich, war die Zahl, oder bin ich ganz sicher, aber jedenfalls Größenordnung stimmt, zu kommen, das ist natürlich ein irrer Aufwand, ja, wer das alles machen soll. Aber in dem neuen Edward Snowden-Film sieht man das so ein bisschen, dass ist kein Edward Snowden-Film, aber in diesem Film, der vor einigen Wochen in den Kinos lief, über diese britische Whistleblowerin, da sieht man das so ein bisschen, die war ja als Nachrichtenanalystin beim GCHQ tätig und da sieht man so ein bisschen, wie die diese Arbeit machen. Da kommt halt dann so eine lange Liste von Nachrichten und die scrollen da durch und gucken, was ist hier relevant und was nicht.
Ja, jetzt nochmal zum Kern eurer Kritik. Also so wie ich das verstanden habe, ging es ja auch zum größeren Teil in der mündlichen Verhandlung darum, dass ihr oder beziehungsweise der Streitfall ist, gelten Grundrechte, die das Grundgesetz vorsieht, die jeder bundesdeutsche Bürger, jede bundesdeutsche Bürgerin ohnehin genießt, gelten die auch für Menschen, die im Ausland leben oder die nicht deutsche Staatsbürger sind? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Also es gibt eine Reihe von rechtlichen Fragen, die in dem Verfahren eine Rolle spielen. Aber die im Grunde zentrale erste Frage, an der sehr vieles hängt, ist, ob Artikel 10 unseres Grundgesetzes, also das Telekommunikationsgeheimnis, tatsächlich auch auf Menschen im Ausland anzuwenden ist. Ja, also ob sie unter dem Schutz dieses Grundrechts stehen. Und das heißt dann spiegelbildlich, dass der BND in dieses Grundrecht eingreift, wenn er mit der Hilfe der strategischen Telekommunikationsüberwachung eben die Telekommunikation dieser Menschen erfasst. Der BND hat das immer in Abrede gestellt, im NSA-Untersuchungsausschuss schon war das so und die Große Koalition hat das 2016 auch beharrlich oder man könnte fast sagen starrsinnig in Abrede gestellt und es führt auch dazu, dass dieses neue BND-Gesetz so geschrieben ist, als gäbe es keine Bindung des Bundesnachrichtendienstes an das Telekommunikationsgeheimnis. Das war schon 2016.
Was grundrechtlich garantiert ist, wohlgemerkt.
Ja, und das war schon 2016 eine absolute Mindermeinung. Das wurde schon damals noch von ganz wenigen Leuten vertreten, insbesondere von kaum jemandem außerhalb der Bundesregierung. Und da muss man ganz deutlich sagen, da ist die Bundesregierung in Karlsruhe auch nach allem, was man so von außen sagen kann, ziemlich baden gegangen. Das ist gleich am Morgen des ersten Verhandlungstages ausführlich diskutiert worden. Von der Richterbank fand ich, wurde sehr deutlich, wurde extrem kritisch nachgefragt. Und es wurde, soweit ich das verstanden habe, jedenfalls sehr deutlich, dass man jedenfalls im Ansatz mal von der Geltung von Artikel 10 des Grundgesetzes ausgehen will. Das hat dann aber natürlich sehr weitreichende Folgen für die Anforderungen, die an die Arbeit des BND zu stellen sind. Also der BND hat immer gesagt, Artikel 10 gilt eh nicht und in der Folge können wir im Prinzip weitgehend machen, was wir wollen und so ist auch das BND-Gesetz geschrieben. Da gibt es also so ein paar Spielregeln, aber die haben, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das sehr kleinteilig ist und sehr unübersichtlich, aber diese Spielregeln haben alle eins gemeinsam, sie lassen sich als perfekte Beispiele von Gummiparagraphen verstehen. Ja, das heißt also, das sind, also aus meiner Sicht ist das eine ziemlich unredliche Regelungstechnik, weil man da ein Gesetz geschrieben hat, das sich erstmal sehr rechtsstaatlich liest. Ne, da steht dann immer drin, dieses geht und jenes geht und wenn man dann ein bisschen weiter und jenes geht auch nicht, ne, und wenn man dann ein bisschen weiter liest, dann sieht man unter dem Strich, ja, kann der BND im Bereich der strategischen Telekommunikationsüberwachung machen, was er will. Und die zentrale Stellschraube sind da in der Tat diese berühmten Selektoren. Ja, das prüft niemand. Ja. Es gibt zwar ein sogenanntes unabhängiges Gremium, das ist so angesiedelt beim Bundesgerichtshof, das prüfen soll, wie der BND arbeitet in diesem Bereich, aber dieses unabhängige Gremium darf eben nur die Anordnungen prüfen. Und die Anordnungen sind weitgehend, wie soll ich sagen, belanglos. Ja, da geht es nur darum, welche Leitung wird abgehört, aber eben nicht, welcher Datenverkehr auf dieser Leitung wird dann selektiert. Und insofern, wenn man wirklich wissen will, was der BND tut, dann muss man an die Selektoren ran. Und deswegen habe ich eben schon angedeutet, es ist die spannende Frage, ob das jetzt infolge dieser Entscheidung aus Karlsruhe sich ändern wird, dass also diese Selektoren tatsächlich in irgendeiner Weise jedenfalls rechtsstaatlich geprüft werden können. Aber wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass Artikel 10 gilt, dann sind diese Regelungen im BND-Gesetz wohl nicht zu halten. Also das hat zum einen formale Gründe. Für Artikel 10 des Grundgesetzes gilt das sogenannte Zitiergebot. Das heißt, dass ein Gesetz, das in dieses Grundrecht eingreift, muss quasi reinschreiben, dieses Gesetz schränkt Artikel 10 des Grundgesetzes ein. Ja, das hat unter anderem eine Warnfunktion an den Gesetzgeber. Der Gesetzgeber soll sich klar darüber werden, jetzt greife ich hier gerade in ein wichtiges Grundrecht ein. Und das steht halt einfach nicht drin im BND-Gesetz. Ne? Also da, aus meiner Sicht fällt da dem Gesetzgeber so ein bisschen diese Hybris auf die Füße zu sagen, ja, Artikel 10 ist uns gerade wurscht, wird eh nicht gelten und wir schreiben noch nicht mal rein, dass der eingeschränkt wird durch dieses Gesetz. Und damit ist eigentlich das BND-Gesetz, soweit es 2016 geändert worden ist, komplett verfassungswidrig, weil das Zitiergebot eben nicht erfüllt ist. Bin ich sehr gespannt, was der Senat daraus machen wird. Zum anderen aber führt die Geltung von Artikel 10 für die strategische TKÜ dazu, dass auch eine ganze Menge an anderen Anforderungen gelten. Ja, also eben müsste eigentlich konkret geprüft werden, was denn eigentlich überwacht wird und es müsste strengere Regeln geben, auch zum Datenaustausch mit anderen Geheimdiensten und so. Also deswegen hängt an dieser Rechtsfrage Anwendbarkeit von Artikel 10, ja oder nein, hängt einfach sehr viel.
Ja, nun gibt es ja durchaus auch Kritik an eurem Vorgehen, weil ja dann gesagt wird, oder beziehungsweise wir hören uns das einfach mal an. Stellvertretend für die Kritik, die formuliert wird, hat gleich am ersten Tag der Verhandlungen am 14. Januar die ARD in den Tagesthemen einen Kommentar gesendet von Michael Schmiese, der sich, finde ich, gewaschen hat. Deswegen würde ich sagen, wir hören uns den mal zur Gänze an. Er ist ja nicht allzu lang. Und dann kannst du direkt mal auf die Kritik von Wolf Schmiese reagieren, der euch eigentlich... Naja, wir hören es uns einfach an.
Nur um das mal klar zu machen. Wir reden gerade darüber, ob der Bundesnachrichtendienst zu viele Informationen bekommt und ob wir seine Tätigkeit einschränken sollten. Geht's noch? In der Debatte steckt erschreckend viel außenpolitische Naivität. Bei unseren Nachbarn in Großbritannien und Frankreich undenkbar. Auslandsnachrichtendienste sind dazu da, Informationen zu gewinnen, damit unsere Politiker außenpolitische Entscheidungen treffen können. Und wenn man die Weltpolitik nicht den Trumps und Putins überlassen will, vielleicht nicht ganz dumm. Und natürlich geht es auch darum, unsere Soldaten im Ausland vor Angriffen zu schützen, die Pläne der organisierten Kriminalität zu durchschauen. Oder die von ausländischen Attentätern. Wie ist das denn, wenn Terroristen weltweit Anschläge planen? Wir profitieren von den Überwachungsmethoden der USA, die wir selbst ablehnen. Sorry, das ist schizophren. Übrigens, wenn wir uns bei der Informationsgewinnung weiter einschränkten, hieße das auch, dass wir uns weiter von anderen abhängig machten. Nur mal so. Als Journalist ist diese Position für mich natürlich heikel, denn gerade meine Berufsgruppe hat ja Sorgen. Bei internationalen Recherchen, bei denen ich auf die Kooperation mit Partnern im Ausland angewiesen wäre, könnte der BND schon mithören, bevor mich die Informationen erreichen. Aber machen wir uns nichts vor. Der BND kann nicht alle, die sich im Ausland als Journalisten bezeichnen, von Kommunikationsüberwachung ausnehmen. Und ja, das BND-Gesetz hat Schwächen. Der Gesetzgeber gibt zum Beispiel nicht ausdrücklich zu, dass er Grundrechtseingriffe vornimmt. Also, Klarstellungen ja. Mehr Kontrolle der Dienste ja. Aber bitte lass den BND seinen Job machen. Wir brauchen ihn in den kommenden Jahren vielleicht mehr denn je.
So, Ulf, was wir hier gehört haben, ist ein Argument, was sehr oft kommt, nämlich die anderen machen es doch auch. Und wenn wir es nicht mehr machen, dann geben die uns auch keine Informationen mehr. Das heißt, dadurch, dass wir inaktiv werden, dass der BND zu stark eingeschränkt wird, vielleicht auch durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was ihr dann erwirkt, wird er handlungsunfähig und bekommt keine Informationen mehr von den anderen Diensten, kann also nicht mehr an diesen sogenannten Ringtäuschen teilnehmen und wird vom Fluss ausgeschlossen. Was sagst du dazu?
Und ihr seid natürlich schizophrene, naive Vaterlandsverräter, um das noch.
Ja, geht's noch?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat an diesem Kommentar vor allem irritiert, wie schlecht er eigentlich recherchiert ist. Denn der geht schlicht und ergreifend am Thema vorbei. Es geht überhaupt nicht darum, dass der BND seine Arbeit nicht mehr machen soll, sondern es geht darum, dass der BND einfach sich an Grundrechte halten soll. Das eigentliche Problem haben wir, glaube ich, mit dem Gesetzgeber, der eben ein BND-Gesetz geschrieben hat, das davon ausgeht, dass der, ich habe es eben im Detail geschildert, aber das per saldo davon ausgeht, dass der BND einfach im Bereich der strategischen TKÜ machen kann, was er will, weil er ohnehin nicht an Grundrechte gebunden ist. Und das ist einfach ein vormodernes Grundrechtsverständnis des Gesetzgebers in der insbesondere. Und wir erhoffen uns vom Bundesverfassungsgericht, dass es das korrigiert. Was das dann im Detail heißt, das muss man sagen, es bleibt abzuwarten. Aber ich gehe nicht davon aus, dass der BND in seiner Arbeit substanziell eingeschränkt werden wird. Es hat uns zum Beispiel noch niemand überhaupt erklärt, warum denn nicht eine zielgerichtete Internetüberwachung genauso sinnvoll sein kann oder möglicherweise sogar noch wesentlich sinnvoller. Ja, also diese Suche nach Stichwörtern ist ja in bestimmter Hinsicht auch immer ein großes Problem, weil man auf diese Art und Weise natürlich auch viel Kommunikation von einzelnen Personen nicht in den Blick nehmen kann. Ja, möglicherweise ist diese strategische TKÜ die nicht nur grundrechtsschädlich, sondern auch noch ineffizient. Und selbst wenn man der Meinung ist, man braucht diese strategische Telekommunikationsüberwachung, ja, also im Gegensatz immer zu einer zielgerichteten Überwachung, dann bleibt ja die nächste Frage, ob man die nicht auch rechtsstaatlich vernünftig einhegen kann. Ja, also denken wir nochmal an dieses Stichwort Selektoren. Wie gesagt, die Selektoren sind das funktionale Äquivalent einer richterlichen Anordnung, so im Großen und Ganzen. Ja, natürlich gibt es Unterschiede im Detail, aber die erfüllen im Grunde die Funktion, den Eingriff thematisch zu begrenzen und damit insbesondere auch die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs sicherzustellen. Mhm. Und bislang hat der BND es geschafft, diese Selektoren kraft eigener Wassersuppe völlig unkontrolliert festzulegen. Und deswegen bezeichnen wir diese strategische TKÜ als unkontrolliert und eben nicht zielgerichtet. Aber wer sagt denn, dass man nicht auch Selektoren rechtsstaatlich kontrollieren kann? Ja, warum denn eigentlich nicht? Ja, also man kann vielleicht nur im Regelfall und nicht in jedem Einzelfall diese Selektoren vorher von irgendjemandem kritisieren oder kontrollieren lassen. Aber jedenfalls im Nachhinein wäre das doch möglich. Also ich würde mir als absoluten Minimalstandard wünschen, dass der Bundesnachrichtendienst für jeden einzelnen Selektor einfach mal aufschreiben muss, warum er den eigentlich steuert. Ja, also steuern ist Geheimdienstjargon für diesen Selektor verwenden, um das Internet zu durchforsten. Wieso eigentlich nicht? Wieso darf der BND das einfach machen und muss niemandem dafür Rechenschaft ablegen? Dafür gibt es aus meiner Sicht keinen vernünftigen Grund. Und insofern finde ich diesen Kommentar insofern ganz schön, als er deutlich macht, wie schlecht einfach die Öffentlichkeit so im Durchschnitt informiert ist über das Treiben des BND. Das ist natürlich auch Folge der Informationspolitik. Ne? Das ist eben ein Geheimdienst, der ungern darüber redet, was er tut und wie er das tut.
Wobei, deswegen, Ulf, man muss jetzt hier nochmal, wenn ich das kurz einwerfen darf, Herr Schmiese, in der ARD gilt dort als Terrorexperte. Also er ist jetzt nicht einer der Uninformierteren. Also er müsste wahrscheinlich noch vergleichsweise, auch unter den Journalisten, vergleichsweise gut Bescheid wissen darüber, wie der BND eigentlich arbeitet.
Ja, das ist richtig, was du sagst, Holger. Insofern muss man sagen, er persönlich hat vermutlich da einfach, wie soll ich sagen, seinen Freunden beim Dienst, die ihn immer wieder mal mit interessanten Infos versorgen. Das wäre jetzt meine Interpretation, einen Dienst erwiesen. Ne? Das ist eben so, unter Freunden hilft man sich, der Dienst steht unter Druck. Also ein Geben und Nehmen, also wird mal ein Kommentar ins Netz gestellt, wo man
vor allem um 22:15 versendet, ne?
Ja. Naja, und das muss man sehen, das ist vermutlich einfach ein Freundschaftsdienst für den BND, aber er adressiert natürlich dieser Kommentar funktioniert natürlich nur, weil in der Öffentlichkeit ebenso wenig bekannt ist über die Arbeit des BND, und das ist ehrlich gesagt aus meiner Sicht auch schon jetzt ein großes Ziel, das wir erreicht haben. Also durch dieses Verfahren ist der BND einfach gezwungen worden, sich deutlich mehr in die Karten schauen zu lassen, und wir werden, und das ist der dogmatische Ertrag dieses Verfahrens sehr wahrscheinlich eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bekommen, die jedenfalls mal klarstellt, dass die Grundrechte immer gelten, egal wo auf dieser Welt, wenn deutsche Behörden tätig werden. Also die Bundesregierung hat da so ein bisschen polemisiert nach dem Motto, ja, also wir können doch jetzt nicht die Grundrechte in die ganze Welt exportieren. Und da würde ich sagen, selbstverständlich, ja, wenn wir deutsche Staatlichkeit irgendwo anders auf der Welt ausüben, warum sollen wir denn die dann mit einmal nicht mehr an Grundrechte binden? Ja, dabei steht im Grundgesetz ausdrücklich drin, Artikel 1 Absatz 3, dass die Grundrechte das gesamte Handeln der deutschen Staatsgewalt, aller drei Staatsgewalten binden. Alle Justiz, Legislative und eben auch die Exekutive ist gebunden. Wieso eigentlich nicht im Ausland? Und das ist ein großer Gewinn. Und nochmal, um auf den Kommentar zurückzukommen, das bedeutet eben gerade nicht, dass der BND seine Arbeit nicht mehr machen kann. Er muss sich eben möglicherweise nur an Spielregeln halten. Und das, ehrlich gesagt, zeichnet doch einen Rechtsstaat aus. Es geht doch gerade darum, dass nicht irgendeine Gewalt und auch kein Geheimdienst machen kann, was sie will. Es geht nicht darum, dass sie ihre Arbeit nicht machen soll, sondern es geht darum, dass sie ihre Arbeit sauber macht. Ja, rechtsstaatlich kontrolliert und mit der Transparenz, die für einen Geheimdienst möglich ist. Ja, natürlich muss man das anpassen, denn Geheimdienst arbeitet nicht so transparent wie die Polizei. Aber ganz unkontrolliert darf aus meiner Sicht niemand arbeiten, der staatliche Gewalt ausübt.
Und wir können natürlich nicht ernsthaft sagen, so in dem, was wir aus den Snowden-Sachen gelernt haben, dass wir uns darüber massiv aufregen, dass die Amerikaner irgendwie die ganze Welt überwachen und dann das lächelnd auch tun als Deutsche. Das finde ich immer so ein bisschen sehr, sehr irritierend an dieser Kritik. Das war ja, glaube ich, auch der Fall, wo, ich habe das nur auf Twitter gelesen, tatsächlich sich die Bundesregierung auch gegenüber dem Verfassungsgericht geäußert hat, so von wegen, man solle mal halblang machen. Das finde ich auch sehr, sehr irritierend. Aber wie geht's denn nur weiter und was sind deine Hoffnungen für das Ergebnis?
Ja, ich habe ja gerade angedeutet, also ich hoffe mir zunächst mal eine Klarstellung zu diesem Punkt der Grundrechtsgeltung. Da sind wir auch sehr optimistisch, einfach weil das von der Richterbank so klang. Ja, man darf der Entscheidung nicht vorgreifen, aber das klang so, als wenn jedenfalls grundsätzlich das in diese Richtung gehen könnte. Und dann bleibt der zweite spannende Punkt, was wird entschieden zur Zukunft der strategischen TKÜ? Geht das überhaupt? Ja, darf der Bundesnachrichtendienst überhaupt in Zukunft das Internet ungezielt überwachen oder muss er da in Zukunft quasi gegen einzelne Personen vorgehen? Meine persönliche Erwartungshaltung wäre an dieser Stelle, dass das Bundesverfassungsgericht die strategische TKÜ zwar im Ansatz bestätigt, also dieses Verfahren, ganze Leitungen mitschneiden, dann mit Selektoren draufgehen, aber dass es dann sehr strenge Maßstäbe anlegen wird an die Frage, wie kommt so ein Selektor zustande? Ja, bislang kann das der BND völlig frei, da gibt es überhaupt keine rechtsstaatlichen Grenzen. Nur das Aufgabenprofil der Bundesregierung begrenzt das, aber es wird eben nie, also quasi der Auftrag an den BND seitens der Bundesregierung, aber es prüft niemand, ob die Selektoren zum Auftrag passen. Das kann nicht richtig sein und deswegen wäre das so die zweite große Baustelle. Da will ich jetzt aber nicht spekulieren, wie das Bundesverfassungsgericht das konkret ausgestalten wird, denn da gibt es einfach sehr viele Möglichkeiten. Ich bin aber recht optimistisch, was eine tatsächlich endlich wirksame Kontrolle angeht, denn der Senat hat im Vorfeld des Verfahrens einen für uns überraschenden und zugleich aber auch sehr hoffnungsvoll stimmenden Schritt unternommen. Er hat nämlich, also der Senat, ne, das entscheidende Gremium da in Karlsruhe, der Senat hat nämlich einen britischen Juristen als quasi Sachverständigen eingeladen, der Auskunft gegeben hat über die Kontrolle der britischen Geheimdienste. Die ist nämlich auch reformiert worden infolge der Snowden-Skandale. Und es hat den Anschein, dass es im Vereinigten Königreich gelungen ist, eine deutlich wirksamere, tatsächlich wirksame Geheimdienstkontrolle
auf die Beine zu stellen. Dort wurde ja auch eine neue Behörde gegründet dafür, ne?
Glaube ich. Ja, genau genommen sogar zwei eigentlich. Ne? Es gibt also jetzt das sogenannte IPCO, das Investigatory Powers Committee mit einem Commissioner an der Spitze. Und dann gibt es das IPT, das Investigative Powers Tribunal, also so eine Art Gericht, wo man sich gegen Überwachungsmaßnahmen beschweren kann. Und diese beiden neuen Stellen sollen, so jedenfalls schildert es dieser Sachverständige Tom Hickman, tatsächlich eine relativ wirksame Kontrolle der Geheimdienste sicherstellen. Deswegen musste ich so lachen, als dieser Kommentar da in der ARD meinte, in unseren Nachbarländern würde man nur lachen über dieses Verfahren. Na, ehrlich gesagt, jedenfalls die Briten haben eine wesentlich wirksamere Geheimdienstkontrolle schon etabliert. Ja? Mhm. Mit anderen Worten, die lachen höchstens darüber, dass wir in Deutschland unsere Geheimdienste noch derart von der Leine lassen. Ja? Und niemand ist bislang auf den Gedanken gekommen, dass die britischen Geheimdienste ihren Job nicht mehr machen können. Also da sieht man, und der Witz ist eben, dass der Senat diesen britischen Sachverständigen eingeladen hat, ohne dass wir das überhaupt vorgeschlagen hatten. Ja? Das heißt also, weder die Bundesregierung noch die GFF hatte gesagt, ladet doch mal die Briten ein und schaut euch an, wie das da geht. Das hat der Senat aus eigenem Antrieb gemacht. Und das ist natürlich total interessant. Ne? Also Die haben ganz offensichtlich angefangen, sich Gedanken zu machen, wie könnte man sowas denn effektiv ausgestalten? Ja. Und das wiederum, wie soll ich sagen, lässt uns als Beschwerdeführer jetzt hoffen, dass da tatsächlich kreative Ideen in dieser Entscheidung stehen werden.
Ulf, nur noch ganz kurz abschließend, weil ich weiß, dass du gleich wieder los musst, weil du den nächsten Termin hast. Ich wollte dich noch kurz um eine Einschätzung bitten. Was glaubst du denn, wann mit einem Ergebnis zu rechnen ist, also wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist?
Ja, das ist ja immer sehr schwer zu sagen beim Bundesverfassungsgericht, aber üblicherweise denke ich, innerhalb so der nächsten 2-3 Monate sollte es eigentlich zu einer Entscheidung kommen, vielleicht 4 Monate. Und in diesem Verfahren könnte es auch relativ zügig gehen, weil der Berichterstatter Johannes Masing sich so langsam aber sicher dem Ende seiner Amtszeit nähert. Mhm. Ne? Also ich glaube, turnusgemäß würde er Ende April ausscheiden. Die Verfassungsrichter müssen immer so ein bisschen nachsitzen, bis der Nachfolger, die Nachfolgerin gewählt ist. Aber damit ist eben jetzt im Frühling irgendwann zu rechnen oder im Frühsommer. Und deswegen denke ich, dass man aufs Tempo drücken wird, einfach damit das Verfahren noch unter der Ägide von Johannes Masing zu Ende geführt werden kann. Also meine persönliche Erwartung wäre irgendwann nach der Osterpause, Ende April, Anfang Mai.
Ach, spannend. Dann dürfen wir dich da nochmal einladen, falls wenn die Entscheidung da ist.
Es wäre mir eine Freude, meine Herren. Es wäre mir eine Freude.
Ja, aber ganz auf unserer Seite. Okay, Ulf. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das mal zu erklären. Und ich glaube, das wird die Zuhörerinnen und Zuhörer auch sehr interessieren. Es ist zwar viel in den Medien berichtet worden in der letzten Woche, so wie ich das verfolgt habe, über den Verfahrenshergang. Aber von dir aus erster Hand das zu erfahren, ist natürlich mindestens doppelt so spannend als das, was man so sonst hört.
Vielen Dank, Holger.
Ich wollte noch kurz darauf hinweisen, um uns nicht ganz hoffnungslos jetzt aus dieser Geschichte rauszulassen, vor allem an die Geheimnisträgerinnen und Geheimnisträger unter unseren Hörerinnen und Hörern. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, eure Kommunikation abzusichern. Deswegen nutzt, wenn ihr über das Web kommuniziert und nutzt Verschlüsselung sowieso, nutzt vielleicht auch die böse Dark Web-Technik Tor, die gar nicht so böse ist. Nutzt PGP für E-Mails mindestens. Und vor allem nutzt verschlüsseltes Messaging, also nicht sicher verschlüsseltes Messaging mit Open Source Messagern. Wir empfehlen immer in CT insbesondere Signal, auch um abhörsicher zu telefonieren. Dann kann meines Wissens auch der Geheimdienst nicht mithören. In diesem Sinne, Ulf, vielen Dank nochmal.
Ja, vielen Dank, Ulf.
Sehr gerne und auf bald einmal.
Jawohl, mach's bald gut. Einmal.
Einen schönen Tag nach Hannover. Ciao.
Tschüss. Ciao. So, nachdem wir Ulf jetzt verabschiedet haben, bleibt uns auch noch Tschüss zu sagen. Und wir hören uns dann spätestens 2 Wochen wieder. Eventuell planen wir eine Sonderfolge noch in der nächsten Woche. Das ist aber noch nicht ganz raus. Das wird sich eventuell ergeben. Dann landet das einfach in euren Catchern und wir schicken eine kurze Nachricht über CT Online raus. Alles klar. In diesem Sinne, Jörg.
Tschüss und schützt eure Daten.
Jetzt hast du es gesagt. Ja. Also, tschüss und schöne Woche noch.